die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, es fällt uns Christen vielleicht manchmal einfacher, uns vorzustellen, wer Gott der Vater ist oder wer Jesus Christus ist. So viel haben wir schon in den Evangelien gelesen. Und die Offenbarung des Heiligen Geistes, sie kommt ja auch erst zu Pfingsten, nachdem Jesus sich quasi schon wieder verabschiedet hatte. Und weil das so ist, möchte ich heute mir ein wenig Zeit nehmen, über die Person des Heiligen Geistes gemeinsam mit uns nachzudenken. Zu Beginn möchte ich ein Gebet sprechen von Gerhard Terstegen, ein bekannter deutscher Liedermacher, ein Laienprediger in der frühen pietistischen Erweckungsbewegung. Er ist 1697 geboren und 1769 verstorben und hat im Rheinland gewirkt. Ich bete mit seinen Worten. Komm, Heiliger Geist, und entzünde unsere Herzen in Liebe zu dir. Komm, du Geist der Kraft, und bewege unsere Seelen, dass sie hungern und dürsten nach dir. Erfülle mit deiner Gegenwart unsere Kirche, dass dein Friede nicht von ihr weiche. Segne in ihr jede Verkündigung des Wortes, jeden Dienst der Liebe, jedes Amt der Leitung. Schenke uns für die Erneuerung deiner Kirche Weisheit, Zucht und Frieden. Du Tröster in aller Not, erbarme dich über uns. Wende deinen Segen nicht von uns ab und tue mehr, als wir zu bitten vermögen. Amen. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Und manchmal stellen sich vielleicht Menschen die Frage, ist der Heilige Geist einfach nur die Kraft Gottes? Ja, er ist die Kraft Gottes, aber ich glaube, er ist auch eine Person, die dritte Person der Trinität. Er ist eben nicht nur der Wind und das Brausen, von dem wir im Pfingsten gehört haben. Er ist auch nicht einfach derjenige, der Visionen schenkt, sondern er hat einen Willen, er hat Intelligenz, er hat Emotionen. Und das sind für mich Merkmale von Persönlichkeit. Und diesen drei Eigenschaften von Persönlichkeit, Wille, Intelligenz und Emotionen, möchte ich zum Anfang nachgehen. Im 1. Korintherbrief 12, Vers 11 heißt es, er sucht die Tiefen, die Dinge, die in Gott verborgen sind, um uns zu lehren. Das ist eine selbstständige Sache, die er tut. Er sucht und er lehrt uns. Das führt uns hinüber zu Intelligenz. Er sucht nicht nur, sondern er lehrt uns. Und emotional betroffen kann er auch sein. Es ist möglich, den Heiligen Geist zu betrüben, traurig zu machen. Im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 15, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Er ist diese Liebe und er verkörpert die Liebe und er liebt selbst auch. Und deswegen schreibt Paulus an anderer Stelle, deswegen tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Jesus selbst hat gebeten, dass er der Tröster und unser Beistand, dass er kommen möge, wenn Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und so hat Jesus gebetet, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dieser Heilige Geist, er redet auch zu uns. Es ist vielleicht erstmal gar nicht so fassbar, dass und wie Gott zu uns redet. Ich glaube, er redet so persönlich zu mir, zu dir, dass du vielleicht manchmal gar nicht wahrgenommen hast, dass er es war, weil er so eng mit dir verbunden ist. dass er so redet, als ob es vielleicht deine eigenen Gedanken gewesen wären. Aber er redet. Eines Tages, heißt es, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Das steht im Römerbrief, Kapitel 8. Und wenn dieser Beistand, schreibt Johannes, gekommen ist, dann wird er von mir, er wird also von Jesus zeugen. Und wenn wir also Gedanken in uns wiederfinden, die so klingen, als ob es unsere eigenen Gedanken wären, aber es sind doch Gedanken, die etwas bezeugen von Jesus Christus, dann kann das ein Hinweis für uns sein, dass der Heilige Geist zu uns geredet hat. Und, so schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 15, er wirkt Zeichen, er hat, dass er selber Zeichen und Wunder gewirkt hat in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich kann es jedem von Ihnen, von uns, von euch nur ans Herzen legen, diese Person der Trinität selbst kennenzulernen. Denn wenn er also Person ist, dann heißt das auch, dass er Beziehung sucht und sich wünscht, dass wir also auch eine Beziehung zu ihm haben können, und zwar eine enge und intensive Gemeinschaft, dass wir mit ihm kommunizieren können. Und so ist er als der kommunizierende Gott immer ganz nah bei dir, so nah wie sonst niemand anderes. Martin Luther verwendet dafür einmal das Bild von einer Verschmelzung, die keine Verschmelzung ist, sondern eine höchste Nähe, aber doch unterschieden. Er hat das Bild des Feuers verwendet, der Heilige Geist als Feuer. Und unsere Seele, unser Innerstes, unser Geist als das Eisen im Feuer, das voll entfacht wird, glüht, im Glauben glühen für Gott, für Christus, aber doch unterschieden ist von dem Heiligen Geist. Und so, weil er nicht in uns aufgeht, bleibt er ein Gegenüber. Das Du zu meinem Ich, ein Du, das, zu dem ich reden kann. Und doch ist das Wirken des Heiligen Geistes nicht einfach so erfassbar. Es scheint nicht immer eindeutig zu sein. Ich brauche wahrscheinlich die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich brauche auch Predigten, um zu hören, was ist das eigentlich? Wie wirkt er eigentlich? An Pfingsten hat es diese Predigt gebraucht, damit die Menschen verstehen konnten, begreifen konnten, was passiert da eigentlich. Da hat der Heilige Geist so kräftig gewirkt, dass man doch erstmal denken könnte, das muss doch jeder fromme Mensch verstehen, was da passiert ist. Und sie haben es nicht verstanden. Sie haben zwar gehört, wie ein Wunder, dass jeder in seiner eigenen Sprache die Werke Gottes gerühmt worden sind. Und zwar von Menschen, die diese Sprache gar nicht gelernt hatten. Aber diese Menschen, die da gesprochen haben, waren scheinbar so von dem Heiligen Geist erfasst, dass sie scheinbar gar nicht mehr bei Sinnen waren. So der Vorwurf von einigen. Und das war vielleicht nicht nur ein Vorwurf, das war vielleicht auch einfach eine berechtigte, objektive Beobachtung. Sie waren wie außer sich, wie Betrunkene. Und deswegen die Predigt, in der Petrus nochmal allen, die es miterlebt haben, klar macht, was dort passiert ist. Dass das alles geschieht zur Verherrlichung des Sohnes und des Vaters. Und so heißt es, dass der Heilige Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Also, dass er sich vor keinem zurückhält, der ihn einlädt, der ihn bittet. Und das haben die Jünger getan in der Zeit nach Himmelfahrt. Sie waren im Gebet versammelt und haben gebetet, dass, wie es weitergeht, Vielleicht haben sie auch gebetet, dass diese Verheißung, die Jesus ihnen mitgegeben hat, dass sie sich bald erfüllen möge. Und dann kam es, das, was wir heute als Sprachengebet bezeichnen. Ja, vielleicht in einer himmlischen oder in einer nicht verständlichen Sprache zu beten. Und dass das noch heute passiert, dieses Pfingstwunder, ist mir zugetragen worden von einer Frau, die mich selber zu Jesus geführt hat. Ihr wurde berichtet, im Jahr 1947 ist eine junge Frau, eine junge Deutsche in die USA ausgewandert. Sie kam so aus dem ehemaligen Böhmen. Und sie ist irgendwie in so eine pfingstliche Versammlung hereingeraten von pfingstlerischen Christen, die dort in Sprachen gebetet haben. Und auf einmal hört sie, wie eine Amerikanerin in ihrem Heimatdialekt, und zwar genau aus dem Dialekt ihres Ortes, die Werke Jesu Christi verherrlicht. Und dann geht sie auf die Person zu, sag mal, woher kannst du mein Heimatdialekt? Und die Person sagt, ich spreche kein Deutsch. Es war das Wirken des Heiligen Geistes. Und so ist diese junge Deutsche zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dennoch, dieses Sprachengebet ist erstmal verwirrend, weil wenn ich es so höre, verstehe ich nichts. Es bedarf wiederum dem Wirken des Heiligen Geistes, dass etwas Verständliches daraus wird. Aber das ist nicht die primäre Aufgabe des Sprachengebetes. Paulus schreibt, die primäre Aufgabe des Sprachengebetes liegt darin, dass Christen, die es empfangen haben, beten, um selbst auferbaut zu werden, um selbst im Glauben gestärkt zu werden. Paulus sagt, es ist die niedrigste von allen Gaben, weil sie nämlich nur im Normalfall nur mir selber dient, meiner eigenen Auferbauung. Es ist auf jeden Fall eine Gabe. Nichts, was ich produzieren kann, nichts, was ich selber herstellen kann. Und weil es eine Gabe ist, ist es etwas, worum ich auch bitten kann. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass Gott unser guter Vater ist, der uns das gibt, was wir brauchen. Ja, Jesus sagt, selbst ihr, die ihr böse seid, ihr würdet doch nie euren Kindern einen Skorpion geben, wenn sie um ein Ei bitten. Das heißt, wir können um die guten Gaben Gottes bitten, egal welche Gaben es sind, welche die wir brauchen. Und auch um diese geistlichen Gaben. Und wenn wir im Vertrauen, und das können wir tun im Vertrauen darauf, dass Gott treu ist und dass er zu seinem Wort steht und dass das, was wir bitten, nicht irgendwo im Universum verpufft, sondern dass er uns hört und dass er uns gerne gibt. In meinem Leben ging es relativ schnell. Ich habe in Anführungsstrichen nur 6 Monate gebetet, bis mir der Heilige Geist dieses Geschenk gegeben hat. Aber ich hatte eine Seelsorgerin, sie hat 6 Jahre darum gebeten und es dann im stillen Kämmerlein geschenkt bekommen. Und manchmal ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, wie Gottes Geist wirkt oder wirken kann oder wie er gewirkt hat, um auch zu verstehen, wer er ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt von dem Jesus Movement erzählen, einer Hippie-Bewegung in Kalifornien Ende der 60er Jahre. Einen Ausschnitt, weil ich mir einen Pfarrer rausgesucht habe. Er heißt Chuck Smith und er war Pfarrer in einer guten Gemeinde, die sehr gesegnet war, und auf einmal hört er Gottes Reden, er soll doch bitte zu einer anderen Gemeinde gehen. Mit nur 25 Personen im Gottesdienst, nicht viel los. Seine Frau meinte nur, Jesus segnet doch so stark und so offensichtlich, was du hier tust, was sollen wir woanders hin? Doch er hat für sich den Eindruck, ja, es ist das Reden Gottes. Er soll sich auf den Weg machen in diese kleine Gemeinde mit 25 Personen. Und er hätte diese Kirche fast zum Einsturz gebracht, als er den Schutthaufen weggeräumt hat und ein großer Stein den Abhang runtergekullert ist und durch die Wand durchgeschlagen ist und zwei Reihen zerstört hat. Aber es hat ihn nicht abgehalten, diese kleinen und großen Widrigkeiten, und seine Gemeinde ist gewachsen. Einfach so ein Geschenk. Von 25 auf 200 Personen. Und es war, wie es damals auch in Deutschland üblich war, so, dass man im Gottesdienst am Sonntag in seinem besten dunklen Anzug erschienen ist und mit Anzug, und das ist alles sehr korrekt. Und sie hatten dann, als sie gewachsen waren, das auch alles schön hergerichtet mit Teppichboden wie hier, und sie waren auch sehr stolz darauf, auf diese neuen Errungenschaften. Und da kamen diese Hippies daher. Und für Chuck Smith war das erstmal gar nichts. Er sagte, die stinken nur, die brauchen erstmal ein Bad, bevor sie hier in die Gemeinde kommen. Und für seine Frau war das auch nichts, denn sie hatte einfach Angst um ihre Kinder, weil sie waren da an der Küste und das Drogen-Eldorado war nicht weit weg. Man könnte sagen, auch das Drogen-Eldorado von Obertshausen ist auch nur 50 Meter weg. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kommt es, wie es kommt. Ihre Tochter lernt einen Hippie kennen. Naja, das war auf der Bibelschule, das heißt, er hatte schon Jesus gefunden, aber er sah so aus, wie das Stereotyp von Jesus aussieht. Ein langer Rauschebart, Jesuslatschen, kurze Hemd, hemdsärmlich, und sie haben diesen Typen dann doch in ihre Familie aufgenommen. Und da ist das Eis gebrochen und Chuck hat sich gesagt, ja Mensch, die sind hier direkt vor unserer Tür. Sie nehmen Drogen, sie wissen, sie suchen nach dem Sinn des Lebens und sie sind enttäuscht von der Politik und sie haben keine Orientierung. Was machen wir mit ihnen? Und dieser Freund, der hieß Lonnie Frisbee, der hatte eine sehr, sehr evangelistische Ader. Der ist einfach losgetrennt, hat sich hingestellt, ist von Hippies mitgenommen und hat denen von Jesus erzählt. Und manchmal, wenn sie dann gefragt haben, ja, wo willst du eigentlich hin? Dann hat er gesagt, ich will nirgendwo hin. Ich will euch von Jesus erzählen. Und so hat er diese Menschen in die Gemeinde geführt. Und sie saßen dann im Sonntagsgottesdienst da auf dem Boden, auf dem schönen neuen Teppichboden. Und es hat nicht lang gedauert, da gab es dann einen ernsthaften Konflikt im Kirchenvorstand. Er sagt, wir haben jetzt diesen Teppichboden und da haben Kirchenvorsteher schon ein Schild draußen hingestellt. Barfuß kein Eingang, nur mit Schuhen. Und um dieses Thema ging es wieder in der Kirchenvorstandssitzung. Wir können doch diese Leute, so ungepflegt wie die sind, hier nicht reinlassen, die machen doch unseren Teppich und unsere Möbel kaputt. Und da in dem Moment ist Chuck richtig sauer geworden und hat die Faust genommen und hat auf den Tisch gehauen und sagt, wir lassen diese Leute auch zu Jesus kommen, und hat diese Sitzung verlassen. Und das war der Wendepunkt. Dann sind immer mehr und mehr Hippies reingeströmt. Und sie haben Jesus kennengelernt, sie haben sich taufen lassen. Das Problem war nur, einige von diesen Hippies hatten ihre erste Jesusbegegnung unter Drogeneinfluss im LSD-Trip. Und so war die Herausforderung für diese Gemeinde, erstmal diesen Menschen klarzumachen, dass LSD nicht zum Gottesdienst gehört. Das war ein ziemlicher Schock für die Gemeinde. Das war auch gar nicht vorstellbar. Es war eine fromme Gemeinde und ist davon ausgegangen, man begegnet Jesus im Wort Gottes. Natürlich begegnet man ihm dort. Aber dass man ihm auf einem LSD-Trip begegnen konnte, das war nicht so ganz vorstellbar. Und das war die Herausforderung. Diese Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Und das hat in dieser Gemeinde bedeutet, dass sie zum ersten Mal dort auf ihre Orgel verzichtet haben und etwas getan haben, was in frommen Kreisen nicht angesagt war. Man hat damals die Rockmusik sehr kritisch gesehen. Und auch zu Recht, da waren unverhohlene Aufrufe zum Drogenkonsum drin. Und man konnte sich aber nicht vorstellen, dass man mit Elektrogitarre Gott loben kann. War damals nicht vorstellbar. Und so kam es, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes, der die Menschen herbeigezogen hat, sich diese Gemeinde auf einmal verändert hat. Da war auf einmal eine Rückkopplung in die Gemeinde. Man hat auf dem Teppich gesessen, statt drauf zu gehen. Man hat auf einmal Love Songs for Jesus gespielt, Liebeslieder für Jesus auf Gitarre, und zwar auf E-Gitarre mit Verstärker und Bass. Und es war für mich ergreifend zu sehen, dass in dieser Gemeinde, woraus eine Gemeindebewegung auch geworden ist, damals Hunderte von Menschen sich haben am einen Sonntag taufen lassen und haben es angenommen, dass Jesus für sie gestorben ist und dass er sie von innen heraus erneuert. Und auf dem Höhepunkt dieser Hippie-Jesus-Bewegung, dem Jesus-Movement, auf der Expo 72 in Dallas kamen 80.000 oder 100.000 Menschen zusammen, um Jesus zu feiern. Und ich sehe daran, es ist für mich ein Wunder, wenn Menschen so zu Jesus kommen. Und ich sehe daran die Kraft des Heiligen Geistes, die sich ausgebreitet hat. Ich sehe daran, wie der Heilige Geist Jesus verherrlicht hat und Menschen zum Vater geführt hat. Und das, obwohl diese Menschen kein Bibelwissen hatten, obwohl sie erst begreifen mussten, wer ist denn dieser dreieinige Gott? Und das, obwohl ihr Verhalten eben nicht richtig war. Und so denke ich, so kommt die Berührung durch den Heiligen Geist zuerst. Wenn ich die Liebe Gottes in meinem Herzen wahrgenommen habe, dann werde ich auch gerne das tun, was Gott gefällt, was Gott gerne hat. Und ich werde das nicht tun, weil jemand von der Kanzel sagt, du darfst aber keine Drogen nehmen. Natürlich wissen wir alle, Drogen helfen nicht weiter. Aber frei werden kann ich nur, wenn sich in meinem Inneren etwas getan hat. Und deswegen bete ich auch ganz persönlich, komm, Heiliger Geist, komm, füll du mein Herz, weil ich glaube, dass das kein einmaliger Vorgang ist. Dass, wie es in der Bibel verheißen ist, die Ströme lebendigen Wassers vom Thron Gottes durch mich fließen. Und diese Ströme lebendigen Wassers, ja, das benutzt Jesus selber als ein Bild für den Heiligen Geist. So lese ich aus Johannesevangelium 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Mit Pfingsten, mit dem Geburtstag der Kirche, ist dieser Heilige Geist aber nun da. Und ich sehe da mein Innerstes, ich möchte es gerne nochmal wiederholen, das Bild, was ich im Konfirmationsgottesdienst aufgerufen habe. Ja, mein Innerstes als, ja, wie ein Gefäß, wo dieses Wasser hineinströmt. Und wenn wir uns ganz große Gefäße anschauen, einen See zum Beispiel, der braucht einen Zufluss und einen Abfluss, damit das Wasser in ihm nicht schlecht wird, damit das Wasser lebendig bleibt, damit dieses Wasser Leben schafft für andere Menschen, ja so wie ein See Raum hat für das Leben von den Fischen, die da drinnen schwimmen. Und so, wenn ich mir vorstelle, dass mein Innerstes so ein Gefäß ist, das gefüllt wird von dem Strömen des lebendigen Wassers, ja, dann werden sie auch weiter fließen. Dann werden Menschen auf einmal sich gewiss werden, wer Jesus Christus für sie selber ist. Das ist aber nötig für mich, so nicht nur, dass ich mein täglich Brot brauche, sondern ich brauche auch täglich dieses lebendige Wasser. Und dafür möchte ich jetzt für uns alle beten. Jesus Christus, du hast es selbst verheißen, dass Ströme lebendigen Wassers von den Menschen ausgehen werden, die dir nachfolgen, weil dein Heiliger Geist in uns Einzug hält. Und so bitte ich dich für jeden unter uns, der noch nicht darum gebeten hat, dass dein Heiliger Geist in ihm wohnen darf. Komm, Heiliger Geist, und fülle sie mit deiner Gegenwart. Und wenn du das schon getan hast und hast Jesus Christus bereits in dein Leben schon eingeladen, so bitte ich, Heiliger Geist, füll du uns neu mit deinem lebendigen Wasser, dass wir deine lebendigen Zeugnis geben können von dem lebendigen Gott, der du bist, mitten unter uns. Fülle uns neu. Amen.